Kurze Info vorab. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig darüber, wie man neue Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Und weil gerade zum Beispiel auch im Mittelstand Liquidität eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg ist, möchten wir in dieser Woche auf unseren Werbepartner hinweisen. Es geht um das Berliner Fintech Moss. Bei Moss erhaltet ihr als Unternehmen Firmenkreditkarten mit 10-mal höheren Limits als bei eurer typischen Hausbank. Das sind bis zu 750.000 Euro. Was ist da so ein typischer Anwendungsfall? Gerade so im Marketing kennt man das, wenn die Kampagnen auf den einschlägigen Plattformen vielleicht nicht mehr laufen, weil das Kreditkartenlimit erschöpft wurde. Das alles könnt ihr mit Moss deutlich besser machen, so dass keine Transaktion mehr abgelehnt wird. Darüber hinaus könnt ihr mit Moss auch alle Ausgaben an einem Ort managen und könnt damit so eure Controlling- und Buchhaltungsaufgaben dramatisch reduzieren. Und wer möchte das nicht? So, an dieser Stelle, also sei euch Moss empfohlen und mit dem Gutscheincode Erik mit K geschrieben, das wisst ihr aber, da könnt ihr Moss jetzt 2 Monate kostenlos nutzen. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/Erik. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder mit dem großartigen Rainer Berag. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier als Gast wieder dabei sein lässt.
Die Vorstellung können wir uns sparen. Alle haben noch die Folge 110 aus dem September des letzten Jahres gut in Erinnerung. Sag vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht zurückspulen wollen, was ist nochmal deine Rolle und worüber wollen wir gleich sprechen?
Ja, also ich bin Operating Partner bei Project A. Project A ist ein Venture Capitalist hier aus Berlin, weltweit unterwegs mit Schwerpunkt auf Europa, investieren in sehr viele unterschiedliche Dinge, findet man alles auf unserer Webseite. Ein Operating Partner hält bei einem VC im Grunde genommen oder versucht, die Unternehmen dabei, in die investiert wurde, zu unterstützen, dabei die richtigen operativen Dinge zu tun. Wie der Name vielleicht auch so ein bisschen sagt, das Project A-Modell ist ein bisschen speziell. Im Gegensatz zu einem normalen VC haben wir gut 100 operative Leute an Bord, die wie eine Digitalagentur exklusiv die Investments unterstützen. Wir machen das zu einem Preispunkt, der unter unseren Selbstkosten liegt. Wir verdienen damit kein Geld, sondern wir machen das, damit unsere Investments besser und erfolgreicher werden. Das wird subventioniert aus der Management-Fee. Meine Aufgabe als Operating Partner ist, diese operative Mannschaft zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass das funktioniert, dass die Qualität stimmt, dass sie alle was zu tun haben und dass sie die richtigen Dinge tun. Genau, und deshalb ist auch unser Thema von heute, so wie ich mir das notiert habe, Talent Acquisition 2022, für mich immer ein wichtiges Thema. Wir haben zwar Leute dafür, die darauf spezialisiert sind, die können das alle besser als ich natürlich, aber Leute zu hiren, immer die richtigen Talente zu finden und dann auch zu halten, ist immer ein Top-Thema für mich in meiner Rolle und ist auch immer ein Top-Thema für uns als Project A, als operativer VC, weil wir unsere 50 plus aktiven Companies, in die wir investiert sind, auch bei dem Thema massiv unterstützen. Das ist einer der wichtigsten Supportbereiche. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz gutes Thema, um da heute mal drüber zu sprechen.
Und mit diesem Glauben bist du nicht alleine, sondern ich bin auch der festen Überzeugung, 2 Dinge. Das erste, Project A und die Situation, in die ihr reingeht oder wofür ihr und auch viele eurer Kollegen stehen, aus meiner Meinung, ist für so einen Marketing-Transformation-Podcast zentral, weil meine Erfahrung sagt, dass man bei euch, bei euren Beteiligungen, bei eurer Herangehensweise die richtungsweisenden Veränderungen und Verbesserungen feststellen kann, die in ein bestehendes System eingetragen werden. Also wir sprechen ja oft von der Disruption, aber ihr werdet ja nicht dadurch groß, indem ihr einfach die Fehler der Vergangenheit wiederholt oder die Ineffizienzen der Vergangenheit wiederholt, sondern indem ihr einfach neue Dinge reinbringt und die ihr teilweise verprobt, aber auch konsequent anwendet und verbessert. Und in unseren Gesprächen, in unserem letzten Gespräch, aber auch in vielen Gesprächen, die ich immer sehr schätze mit dir über das Wie macht man das eigentlich? Oder was sind zum Beispiel die größten Restriktionen? Also was sind zum Beispiel die größten Hürden, um A, ein System zu verändern? Also das ist ja nicht nur für Startups relevant, sondern auch für bestehende große Unternehmen, die vielleicht schon viel Marktanteile haben. Und bei diesen Restriktionen ist ganz oft der Zugang zu Talenten oder Talente zu binden und weiterzuentwickeln. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, ist eines der größten Hebel oder im negativen Sinne, wenn man es nicht richtig gut hinkriegt, einer der größten Bremser oder vermutlich auch Pfade, die zum Misserfolg führen müssen, wenn man diese Wertschöpfungsfunktion, Talent zu gewinnen, zu verbessern, zu halten, nicht ausreichend gut macht. Haben wir da einen Konsens?
Ja, absolut. Also ich würde sogar noch weitergehen. Es ist ja, darf man nicht vergessen, ein modernes Unternehmen hat ein Asset, das sind Leute. Also das ist ja nicht mehr vergleichbar mit allen, mit allem, was man so an erfolgreichen, guten, großen Firmen in der Vergangenheit gesehen hat. Die haben ja in der Regel gelebt von Assets. Also das waren teilweise einfach Produktionsstätten, Rohmaterialien, fertige Güter und so weiter. Also da steckte der Wert in Dingen. Moderne digitale Firma und alle, die das vielleicht dann irgendwann auch werden wollen, bei denen ist am Ende der Wert der Firma steckt in den Leuten. Das ist kein Blabla, sondern was anderes hat man ja im Grunde genommen. Also ja, man hat vielleicht noch die Schuhe, die man verkauft oder so, ne? Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du halt wächst über sehr gute, sehr, sehr gute Leute, die dich in den modernsten Themen, mit den modernsten Methoden halt weiterbringen. Und das ist das wichtigste Asset, das du hast. Interessanterweise ist trotzdem der HR und Talent, also dieser gesamte People-Bereich, glaube ich, bei vielen Firmen immer noch, ich weiß nicht, ob es ein blinder Fleck ist, ich glaube das nicht mehr, aber ich glaube, wenn man mal so in vielen Firmen so die Wertschätzung der Leute, die das treiben und die das verantworten, anguckt in der Firma, dann steht das immer noch ein ganz weites Stück hinten dran, hinter einem CTO, einem CMO und so weiter. Aber im Grunde genommen sind das die Leute, die ein wichtigstes Asset einfach nicht nur verwalten, sondern idealerweise auch weiterentwickeln, auch wenn es natürlich eine Teamaufgabe ist. Und ja, absolut, haben wir Konsens. Top-Thema.
Ich lasse mich von deiner Begeisterung anstecken. Ich würde sogar behaupten, neben diesen non-tangible Assets, ne, also alles, was eben de facto Vermögenswerte sind, die nicht klassische Anlagevermögen sind. Früher hat man gesagt, okay, die größten non-tangible Assets sind dann noch IPs, ne, Patente, Marken, sonst was. Ich würde heute behaupten, dass es gute Proxys gibt, dass diese non-tangible Assets in Form von Humanressourcen mindestens auf dem gleichen Niveau sind wie IPs, also gerade so im Consumer- und im Marketingbereich, weil die Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist und die Halbwertszeit von Verfahren und von Marken eine ganz andere ist als noch vor 50 Jahren. Und mein dichtester Proxy wäre die Börse, weil heute, es gab schon immer, ne, dass wenn ein CFO von einem DAX-Unternehmen irgendwie kommt oder weggeht, dass dann irgendwie der Kurs schwankt. So, das ist klassisches Paniksignal oder positives Signal. Heute ist das so, wenn ein Produktchef eines, you name it, ne, eines einer Plattform, eines Mischunternehmens, also jetzt, ich meine jetzt Apple, wenn es Veränderungen, wenn also ne, Plattform und Hardwarehersteller und Marke, aber wenn da eine Veränderung stattfindet, hat das direkt eine Auswirkung auf den Börsenkurs. Während ich würde unterstellen, der CFO bei Apple ist vermutlich nicht so wertvoll. Aber anderes Thema, ich bin jetzt begeistert dafür, dass HR die unterschätzte Disziplin ist, die wirklich für den Erfolg sein kann. Und das geht auch natürlich weit über Marketing hinaus. Ne? Das merkt man auch im Marketing, aber in fast allen Bereichen, oder?
Ja, und Marketing spielt also nicht nur als Kunde, sondern eben auch als Erfolgstreiber hier natürlich eine Rolle. Also Marketing, alles, was man im Marketing nutzt, um Kunden zu gewinnen, kann man im Marketing im Grunde genommen auch dafür nutzen, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Und das sollte man auch tun. Von Kanälen bis rein in Methodik, Attributionen und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall.
Ja, lass uns gleich mal so richtig einsteigen. Und mich interessiert natürlich so zwei Dinge. A, über welche, was ist so deiner Beobachtung nach die Jobs, die am wichtigsten oder vielleicht auch am schwersten zu besetzen sind? Im zweiten Teil des Gesprächs würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was so Maßnahmen, Taktiken sind, um da besser voranzukommen. Aber mich würde auch so interessieren, was aus deiner Sicht so nach unserem letzten Gespräch sich auf dem Markt getan hat. Gibt es irgendwelche Hoffnungszeichen? Gibt es irgendetwas, dass dieser War for Talent sich irgendwie entspannt, oder wird es am Ende gar noch schlimmer? Ich ahne schon deine Antwort.
Ja, genau. Also da fange ich quasi mal mit dem größeren Bild an. Nein, gibt es keinerlei Hoffnung. Es gibt im Grunde genommen so 4, 5, 6 Effekte, und davon ist eigentlich kaum etwas, also ist alles positiv, aber es ist nicht positiv aus Sicht der Unternehmen für den Jobmarkt. Es hat sich jetzt nicht in den Employer-Markt gedreht oder so, überhaupt nicht. Was sehen wir? Wir sehen, wenn wir über digitale Rollen sprechen, wenn wir über digitales Marketing und aber auch andere digitale Rollen sprechen, wir sehen, dass es immer mehr Startups gibt. Also es gibt immer mehr junge Leute, die ihr Herz in die Hand nehmen und losgehen und etwas gründen. Und es gibt ja auch immer mehr Geld in immer mehr VCs, die das Geld allozieren müssen. Das heißt also, die Zahl der Startups wächst und damit natürlich der Bedarf nach entsprechenden Rollen. Die Startups selber wachsen, und die wachsen massiv. Und ich meine, wir haben alle mitbekommen, was alles für tolle große Runden es gegeben hat und was es für sehr große Hiring-Programme gibt bei vielen Firmen in Berlin, in Hamburg, überall in Europa. Und diese wachsenden Startups, ja, die brauchen halt Leute, und die zahlen denen gutes Geld. Die Startups bekommen alle immer mehr Geld, also die Runden werden immer größer. Das heißt, mehr Startups, größere Startups, die mehr Geld haben. Und in dieses dreifache Wachstum, das alles bedeutet, es wird sich immer mehr gestritten um die Talente, die es gibt, kommen dann eben auch alle anderen, die sich digital transformieren wollen und brauchen eben eigentlich auch genau diese Leute. Und da sitzt man dann halt und hat leider nur eine begrenzte Zahl von Talenten, um die man sich dann da halt entsprechend dann streitet oder um die man bietet. Es gibt vielleicht einen einzigen Effekt, der so ein bisschen dagegen steht. Das ist, es wachsen natürlich immer mehr Leute in den Markt rein. Plus, man könnte vielleicht noch sagen, manche digitale Bereiche werden auch mehr Commodity, als sie das vielleicht noch vor 4, 5, 6 Jahren waren. Mhm. Aber der Effekt ist am Ende dann doch irgendwie gar nicht so intensiv, wie man sich das noch vor wenigen Jahren gedacht hat, als man schon davon gesprochen hat, Marketing, das läuft in Zukunft alles vollautomatisiert. Selber gibt ja auch große Scale-Ups, die mittlerweile eigentlich vollautomatisiert im Marketing sein wollten, das dann am Ende dann jetzt ja doch nicht so sind, ne? Aber im Grunde genommen ist auch das begrenzt. Also der War for Talent, man sagt ja immer so schön, jedes Phänomen, bei dem man sagt, das kommt später als gedacht, aber dann mit mehr Wucht als erhofft oder gedacht. Und das sehen wir ja auch, der kam später, als man es eigentlich so vermutet hat, aber spätestens jetzt 2021 und 2022 wird es kein bisschen besser, ist der Markt heißer als je zuvor. Und das hat riesen Einfluss auf die Gehälter, auf die Häufigkeit der Wechsel von jungen Menschen in diesen entsprechenden Jobs. Und mit ein bisschen Pech führt das auch nicht unbedingt zu besserer Qualität.
Ich finde das sehr prägnant, was du sagst. Aber lass uns da ganz deutlich sein, die Beobachtung, diese Effekte, die Knappheit nochmal deutlich machen, das ist doch nichts, was jetzt exklusiv im Startup-Ökosystem ist, sondern das betrifft den kompletten Markt, Scale-Ups, Grown-Ups, Incumbents, das ist ein knapper Markt in allen Größen und Formen und Farben auf der Employer-Seite, richtig?
Ja, absolut, absolut. Also wenn ich Startup sage, dann meine ich ehrlich gesagt immer ein bisschen mehr als jetzt den strengen Begriff Startup, sondern im Grunde genommen alle digitalen Firmen. Bei uns in unserer Denke ist dann auch immer noch, weiß nicht, ein About You oder ein Zalando, um jetzt mal irgendwie so beide zu nennen, das sind jetzt nicht mehr Startups, aber die mischen auch in dem gleichen Markt, und auch mit denen wirbt man sich hin und zurück auch irgendwie immer mal wieder Leute ab und so. Ne? Also das ist dieses Ökosystem, das schon, glaube ich, immer noch ein Ökosystem ist. Und eben auch alle Corporates, die digital werden oder da stärker werden wollen, das ist die kämpfen im Grunde genommen am Ende um einen nicht so stark wachsenden Pool von Talenten, wie halt eigentlich der Bedarf wächst.
Genau. Mhm.
Du sagtest vorhin, der einzige positive Effekt, dass jetzt immer mehr Leute in den Markt reingewachsen sind, weil Bereiche commoditized werden, also sie werden mehr oder weniger nicht mehr so außergewöhnlich oder mehr es gibt mehr Standards und mehr Erfahrung in einem. Hast du so ein Beispiel, in welchen Bereichen du sowas siehst, wo so Commoditization stattfindet?
Ja, also um jetzt mal im Marketing zu bleiben, jetzt die üblichen Plattformen. Also wo macht man normalerweise digitales Marketing? Bei Facebook oder Meta, ich nenne es mal lieber dann doch noch Facebook, ich bin kein großer Fan, kann ich glaube ich, wissen die Leute, die mich kennen, glaube ich, oder Google etc., da ist es ja nicht schwerer geworden, eine Kampagne zu schalten, als es jetzt noch irgendwie, also vor 10 Jahren oder wahrscheinlich auch noch vor 7 Jahren, war das quasi noch ein echtes Skill, wenn du wusstest, wie du da eine Kampagne einstellst und vielleicht auch noch, wie du da den Erfolg misst und so weiter. Und die Tools, die Anbieter, die sind ja alle selber sehr interessiert daran, das so einfach wie möglich zu machen, damit eben das so, und das bedeutet, das wird einfach leichter und findest du auch leichter Leute. Plus es gibt auch einfach mehr Menschen, die das inzwischen können, weil wir ja mittlerweile schon Generationen da durchgeschleust haben, die das gelernt haben, die das auch in verschiedenen Firmen gesehen haben und die auch mittlerweile nicht alle in Rente oder CMO sind und auch immer noch bereit sind, den Job zu machen. Das heißt, da gibt es schon mehr, die das können, als noch vor ein paar Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, der Bedarf, der wächst aus den genannten Gründen immer noch schneller als das Angebot.
Ja, okay, verstanden. So, aber wir sind uns auch einig, ne? Also die commoditized Bereiche, die werden, das ist nice to have, aber es gibt ja immer noch eine Explosion an Komplexität und an Bedarfen, an sehr weit entwickelten Skills, die bei weitem noch nicht gedeckt werden können. Also lass uns jetzt durchaus mal in die Lösungsperspektive reingehen. In meiner Wahrnehmung tut ihr wahnsinnig viel, um diesem Trend nicht nur entgegenzuwirken, sondern um daraus so richtig und eure Fähigkeiten als richtigen Wettbewerbsvorteil reinzubringen. Aber was ist aus eurer Sicht und eurer Erfahrung die Lösung für dieses Problem?
Also jetzt kann man daran arbeiten, dass man besser hiret als die anderen. Das machen wir auch, ne? Und das machen wir auch für unsere Portfoliounternehmen. Also da kannst du viel machen, den Prozess fragmentieren, dass du für unterschiedliche Schritte im Hiring-Prozess unterschiedliche Personen hast, die dann sehr spezialisiert sind. Du kannst Schritte automatisieren. Wir arbeiten sehr viel mit Video in dem Content. Wir haben einen sehr intensiven Talentpool, das kannst du alles machen. Das ist auch alles gut, sehr wichtig. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber was wir eigentlich als essentiell sehen und wo wir auf der einen Seite so ein bisschen für uns den Sweet Spot gefunden haben, auf der anderen Seite aber auch ja irgendwo zwischen fasziniert und manchmal auch fast frustriert sind, ist, es wird einfach kaum ausgebildet. Also, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Schritt, das versuchen wir sehr intensiv zu machen. Du bekommst ja jetzt einen Performance-Marketeer, der das richtig kann, also den du sagst, der war jetzt an der Uni, der hat das jetzt an der Uni 3 Jahre oder wie auch immer gelernt und kommt jetzt zu mir ins Unternehmen und setzt sich jetzt an den Computer und macht das jetzt. Mhm. Das gibt es so nicht. Oder das finden wir, sehen wir so nicht. Ja. Genauso wie man interessanterweise jetzt auch nicht den Backend-Entwickler sieht, der jetzt von der, weiß ich nicht, TU Berlin kommt und dort Programmieren gelernt hat und dann setzt du den in dein, weiß ich nicht, PHP-Team oder wie auch immer, und dann setzt er sich dran und legt los. Das gibt es erstaunlich selten. Also so ein bisschen, ne, dass man sich schon fragt, warum eigentlich nicht? Also warum wird das eigentlich dort nicht deutlich praxisnäher gelernt? Ist allerdings, glaube ich, ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Universitäten, soweit wir zurückdenken können. Machen aber auch wenige Firmen. Also die meisten Firmen, die wir sehen, gehen auch lieber hin und treten in diesen harten Wettbewerb und werben sich halt bis zum Umfallen gegenseitig die Leute ab, statt einfach mal zu sagen, okay, dann nehme ich halt die Leute, die möglichst smart sind, das kann ich herausfinden in Interviews oder auch über Assessment Center oder so, die gerne Karriere machen wollen, und dann bringe ich denen das halt bei und bilde das halt aus. Und das ist ein Weg, den wir mittlerweile sehr intensiv gehen und den ich auch jedem empfehlen kann. Das lohnt sich am Ende, glaube ich, auf jeden Fall. Man kann, glaube ich, die wichtigsten Funktionen, die am knappsten sind, wenn man ein starkes Leadership hat, da muss man natürlich drüber reden, was in so einem Zielbild eigentlich starkes Leadership ist, aber wenn man das hat, ist eigentlich selber auszubilden, ein sehr, sehr guter Weg, gute Talente zu bekommen. Es gibt Bereiche, da schaffst du es gar nicht, die Anzahl guter Leute zu hiren, die du vielleicht eigentlich brauchst. Da musst du irgendwann in Ausbildungsmodus gehen. Bei uns ist es so, wir bilden manche Bereiche direkt selber aus. In manchen Bereichen gehen wir mittlerweile sogar so weit, dass wir ein Ausbildungsprogramm bei unseren Portfoliofirmen implementieren. Also das ist unser Service quasi, die Implementierung eines Ausbildungsprogramms.
Ich habe das immer öfter gesehen, dass richtig gute Initiativen gemacht werden, um die Leute auszubilden. Aus diversen Gründen, das hat ja ganz nebenbei, sprechen wir später noch drüber, auch ein Bindungseffekt. Aber das setzt ja auch ein paar Bedingungen voraus. Das eine ist erstmal kurzfristige Perspektive versus mittel- und langfristiger Perspektive. Ne? Es ist ja die Hoffnung, das ist so ein bisschen wie Bayern München gegen Hertha BSC. Ne? wenn du eh schon irgendwie 18-facher oder was weiß ich, wie oft ein Rekordmeister bist, hast du A, die Struktur, du hast die Fähigkeiten auch selbst auszubilden und vor allen Dingen auch die Glaubwürdigkeit durchzuhalten. Wenn du so ein Fahrstuhlverein bist, der alle 9 Monate einen Trainer rausschmeißt und aber eigentlich auch kein Konzept hat, dann bist du vermutlich eher auf dem Transfermarkt angewiesen und Wunder hast dann auch wenig Bindung und Pause. Also ich sollte mich mit Fußballbildern irgendwie zurückhalten, aber ich glaube, du weißt, was ich...
Ich liebe ja Fußballbilder. Ich rätsel nur, seit du es gesagt hast, welche Rolle ich hier Hertha. Aber ja, wahrscheinlich meinst du, die sind noch kein... Aber das kommt bestimmt noch.
Also welche Rolle hat hier Hertha? Ganz klar, die der Kurzfristperspektive.
Ja, okay, da bin ich bei dir. Nein, also ich bin ja Fan des ersten FC Köln und wir sind ja gerade durch die schmerzhafte Erfahrung gegangen. Ich glaube, den Namen Wirtz kennt man mittlerweile und einige wissen auch, da hat der erste FC Köln über viele, viele Jahre einen Spieler hervorragend ausgebildet und als er dann quasi fertig für den Profibereich war, ist er dann halt über den Rhein zum Erzrivalen, halben Erzrivalen, so ganz ernst genommen werden sie sich, aber zu Bayer Leverkusen gegangen. Mhm. Und das tut natürlich weh und das kann dir auch als Firma passieren. Also du bildest lange Zeit aus und dann sind die Leute quasi endlich so weit, dass du sagst, jetzt können die quasi den Wert schaffen, den sie eigentlich schaffen, den du dir erhofft hast. Und dann sagen sie, vielen Dank dafür, drehen sich um und gehen. Und dann hast du natürlich, um jetzt auch mal im Fußballbild zu bleiben, du hast ja nicht wie im Fußball in Firmen sowas wie Vertragslaufzeiten. Also natürlich hast du irgendwie sowas Ähnliches, ne? Aber Kündigungsfrist jedes Mitarbeiters sind halt 3 Monate. Wenn du in einen Spieler investierst, dann hat der bei dir einen 3-4-Jahres-Vertrag. Und dann kannst du so ein Talent eben auch noch weiterbringen und so weiter. Und dann hast du da so einen Mitarbeiter. Ja, das ist im Grunde genommen, kann man sich das vorstellen, wie man stellt sich mal den Fußballmarkt vor, die Spielerberater, also quasi die Headhunter, die verdienen wahnsinnig viel Geld damit, die Leute ständig zum Wechseln zu animieren. Ja. Die verdienen immer schön mit. Die Mitarbeiter steigen eigentlich immer weiter in ihren Gehältern. Und aber die Vertragslaufzeit würde quasi immer auf 3 Monate gedeckelt sein, aus Sicht des Arbeitgebers. Also so schnell können die Leute halt weg. Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Dann musst du die Leute halt halten. Finde ich aber auch gesund, weil das bedeutet, dann musst du dich halt auf die Hinterbeine stellen und dafür sorgen, dass die Leute bei dir bleiben, freiwillig und nicht, weil sie vertraglich müssen, obwohl sie eigentlich keine Lust mehr haben.
Ja, aber Rainer, ich finde das Bild gut. Jetzt immer, ich weiß nicht, inwiefern du dich noch an Corporate Deutschland erinnern kannst. Da ist das, was wir in den ersten 10 Minuten gemacht haben, dieses sich das Bewusstsein nochmal vergegenwärtigen, wie wichtig eigentlich Talente sind, ja auch ungleich verteilt. Ne? Also mein alter Chef, nennen wir mal keinen Namen, der hat Mitarbeiter vor allen Dingen erstmal als Kosten wahrgenommen. Und hatte auch ein großes Interesse, möglichst viel zu variabilisieren. Also auch das sehe ich heute immer noch, so gerade im Marketing, ne? Was können wir outsourcen, was können wir drin haben, lebt in einer gewissen Welt immer noch relativ deutlich. Dann ist die Frage der Kurzfristigkeit. Allein wenn so eine Planstelle oder mehrere Planstellen, wenn das verstanden wurde, dass es wichtig ist, Funktionen zu schaffen, ne? Nehmen wir mal ein Beispiel CRM, hochkomplex, analytisch, aber auf jeden Fall mittel- bis langfristig auf jeden Fall nachhaltig wertstiftend. Dann habe ich meine 1 bis 5 Planstellen irgendwie durchgeboxt und dann muss ich natürlich, dann sind die Spielerberater, um in dem Bild zu bleiben, natürlich erstmal hoch willkommene Facilitator und um die Retention kümmere ich mich dann später um die Qualität. Wie kannst du so ein Dilemma umgehen?
Ja, also um vorne anzufangen, es gibt ja diese Logik im Marketing, das muss ich dir nicht erklären, das habe ich ja selber quasi von euch Marketeers gelernt. Es gibt ja diese wundervolle Logik, dass man halt sagt, ich muss halt einmal mein CLV und meine CAC in Einklang bringen, und wenn mein CLV größer ist als mein CAC, oder ein bestimmter, also der, weiß ich, der 180 Tage Customer Lifetime Value, dann gebe ich Vollgas. Und dann werde ich als Marketeer ja in der Regel nicht daran gemessen, dass ich möglichst viel Geld spare, also möglichst wenig Geld für Marketing ausgebe, sondern ich bin ja dann ein sehr, sehr guter Marketeer, wenn ich zu einem bestimmten wenn ich zu einem Preispunkt, der unter dem Wert meines Kunden liegt, in der Lage bin, möglichst viel Geld zu deployen. Also ein Startup, wenn wir als Investoren auf ein Startup gucken, dann wollen wir ja sehen, dass die in der Lage sind, viel Geld zu sparen. Dann würden wir in eine Bäckerei investieren oder eine Reinigung um die Ecke oder irgendwie sowas. Sondern wir wollen ja sehen, dass die in der Lage sind, möglichst schnell, möglichst sinnvoll, gut und eben effizient und effektiv Geld zu deployen. Die müssen in der Lage sein, schnell zu wachsen. Und das gilt im Marketing, das gilt aber auch in Bezug auf die ganze Firma. Das heißt, ein starker Gründer, eine starke Gründerin ist in der Lage, sehr schnell ein sehr großes Team aufzubauen. Nicht nur ein Team, aber auch vor allem ein Team, wo jeder Mitarbeiter dir das 2- bis 3-fache seiner Kosten an Wertzuwachs eigentlich bringt. Und es führt, das hat eine Strahlkraft in, oder es hat eine Auswirkung in mindestens 3 Richtungen. Das ist ein sehr starkes Signal Richtung deiner Investoren. Die Investoren wollen das alle sehen. Wenn du heutzutage eine Series B raisen willst, dann musst du eigentlich zeigen, ich bin in der Lage, AAA-Kandidaten auf allen relevanten Stellen zu hiren. Wenn du das nicht schaffst, wirst du es schwer finden, Funding zu bekommen.
Das ist für euch ein Red Flag, also ein positives oder negatives Kriterium. Die Fähigkeit, Leute zu rekrutieren, ist ein Punkt, Prüfpunkt, den ihr euch immer anguckt, richtig?
Absolut. Und da sind wir auch ein bisschen zurück bei dem Punkt, den du ganz am Anfang schon mal genannt hast, mit dem CFO und dem DAX-Konzern. Ehrlich gesagt ist das ja fast so ein bisschen eine Mini-DD, die ein anderer für dich macht. Also
das müssen wir hier übersetzen. Das ist ein
Marketing, ja, genau. Also Marketing, im Grunde genommen hat dann schon jemand richtig Starkes sich bewusst dafür entschieden, ihre Position zu verlassen, um diese neue Position anzunehmen. Und das werden die richtig guten digitalen Leute heute nur machen, wenn sie mit allem daran glauben, dass diese Firma sehr, sehr erfolgreich sein wird. So, und das heißt, die haben sich das dann schon mal auch angeguckt. Und wenn ich in der Lage bin, solche Leute für mich zu gewinnen, dann hat sich aus den entscheidenden Bereichen, CTO, CMO und Co. halt, wenn die jetzt, weiß ich nicht, bei ihre sicheren Positionen bei tollen Firmen aufgeben, um dieser Gründerin zu folgen, dann bedeutet das, da muss es zumindest gute Ideen fürs Marketing oder für den Tech-Bereich geben. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes und sehr wichtiges Zeichen, auf jeden Fall.
Ja, ich hab mir mal sagen lassen von, ich weiß nicht, ob es eine eurer Firmen war, dass die HR-Abteilung ähnliche interne Scorings für sich selbst hat oder fürs Unternehmen hat, wie ich zum Beispiel in Lead-Prozessen im B2B-Funnel kenne. Also wie viel Bewerber hatten wir, wie viel Gespräche haben wir festgestellt, wie viel Arbeitsverträge haben wir angeboten, wie viel haben wir zurückgekriegt und was waren Gründe der Ablehnung? Also ein ganz normales, mehrstufiges Funnel-Konzept, um auch die eigene Attraktivität zu messen. Also macht man ja nicht nur in der DD, kann man ja auch für seine eigene Attraktivität machen. Fand ich ganz schlau. Das hat mich auf die Frage gebracht, also wie kann man das objektivieren, aber rein als quantitative Größe, wie viel kann Geld helfen, dieses Problem nachhaltig zu lösen?
Meinst du Geld, das in Gehälter fließt oder das in den Recruiting-Prozess fließt?
Gut, jetzt hast du mich neugierig gemacht, jetzt meine ich beides. Ich meinte ursprünglich erstmal Gehalt, weil das so eine typische Abkürzung ist. Wenn es der Markt nicht hergibt, dann zahlen wir halt 20% mehr, Herr Dr. Müller.
Ja. Also, das kannst du vermutlich einfach machen. Ich meine, jeder Arbeitnehmer da draußen und egal wie sehr die alle daran interessiert sind, die Welt zu verändern und einen tollen Job zu machen, wenn jemand mehr zahlt, dann ist auch in der Generation Y, Z und Alpha, soweit sind wir jetzt noch nicht, aber dauert ja dann auch nicht mehr so lange. Also jeder verdient gerne mehr Geld. Das spielt schon eine Rolle, aber du kannst es nicht ersetzen. Also ich kenne wenig bis keine Leute, die für mehr Geld in einen Job gehen, von dem sie nicht überzeugt sind, sondern die würden vielleicht aus einem überzeugenden Job in einen anderen überzeugenden Job wechseln. Mehr nicht. Mehr kannst du da nicht ersetzen. Ansonsten musst du wirklich im Grunde genommen alle Register ziehen. Und da musst du einmal den ganzen Funnel abarbeiten. Also das fängt mit Employer Branding an. Also es ist genau, wie du gerade gesagt hast. Also wir betrachten in Recruit, den Recruiting Funnel, exakt wie ein B2B Sales Funnel. Und es fängt im Branding an und geht dann halt einmal über ein Einsammeln von Leads, eine Lead-Qualifizierung, geht es dann halt einmal alles ganz durch, bis du am Ende hoffentlich eine Conversion hast und dann eben auch noch die Retention misst. Und da gibt es auch dann CRM-Maßnahmen, damit du halt den Churn nach hinten raus halt möglichst gering hältst, etc. Das ist eigentlich genau die gleiche Logik. Für uns als Project A war die Entscheidung, ich glaube, ich habe es beim, als vielleicht meine beste Entscheidung in unserer letzten Folge genannt, war, als wir irgendwann mal gesagt haben, wir betrachten Talent, wir besetzen die Chefposition für Talent Acquisition neu, mit der Andrea Althaus, die das bei uns leitet, die das hervorragend macht, und die bewusst niemand ist, die jetzt traditionell aus dem Recruiting kommt, die hat mal gegründet, die hat mal Performance Marketing gemacht, und die ist im Grunde genommen das Thema frisch angegangen, hat den Funnel aufgebaut und hat auf jeder Funnelstufe überlegt, wie kann ich das da eigentlich besser machen, jeden Schritt messen, das ist bei uns ein sehr datengetriebenes Thema. Genau, und dann funktioniert das exakt so.
Ich finde das, also wie ihr es macht, ich habe mir auch ein paar eurer Content Pieces angeguckt oder mein Social Media Stream ist in unterschiedlichen Wellen auch voll davon. Ein Content Piece, was, wo ich gesagt habe, verdammt nochmal, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel in der Art, wie man Employer Branding greifen kann. Das war das Video, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo Project A Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Company ihren Eltern vorgestellt haben.
Ja.
Da habe ich über Philipps Werners Mutter kennengelernt, also über das Video kennengelernt. Fand ich spektakulär. Ich habe mal mit Philipp danach, mein anderer Stammgast, darüber gesprochen, wie spektakulär gut diese Information war, weil das natürlich für dieses ganze Bias-Thema, es hilft total, wenn das soziale Umfeld, und dazu sind Eltern ja oft auch eher ein sehr, sehr gewichtiger Fall. Wie viele Leute haben Jobs angenommen, weil sie ihren Eltern damit gefallen wollten? So, das fand ich eine großartige Maßnahme. War das ein Zufallstreffer oder war das überhaupt hilfreich? Nur weil ich das lustig interessant fand, ist das ja. Heißt das auch noch nichts.
Also tatsächlich haben wir das gar nicht als Content-Piece geplant, sondern der Uwe Horstmann und ich saßen irgendwann mal bei einem Whisky Sour zusammen und sind irgendwie auf diese verrückte Idee gekommen, ey, lass doch mal einen Elternabend machen. Ich glaube, es ging darum, dass wir haben uns halt über unsere Mitarbeiter unterhalten und ich meine, das ist jetzt auch, das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, ne? Aber du hast halt mit unterschiedlichen Generationen zu tun und bei manchen haben wir dann halt so ein bisschen rumgeulkt und haben dann halt irgendwie gesagt, so ja, um so die Generation Y und die Berlin-Mitte-Hipster und so weiter und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal einen Elternabend, weil das, was die da angerichtet haben mit ihrer Erziehung, das müssen wir ja jetzt als Arbeitgeber im Grunde genommen ausbaden. Da müssen wir eigentlich mal die Eltern in die Firma bestellen und mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Dann haben wir einen Elternabend gemacht. War natürlich alles Spaß, ne? Also ja, Kern war dann, Uwe hat den Eltern erklärt, was wir eigentlich als Firma machen. Das ist ja für eine ältere Generation oft sehr abstrakt. Meine Mutter war da, die ist 82 Jahre alt. Das hat er aber sehr schön erklärt. Und dann haben wir denen halt eben die Rollen näher gebracht. Die Leute haben erzählt, was sie in ihrem Bereich machen. So. Und absolut. Also das war nicht nur eine sehr schöne, lustige Sache. Das konnte man auch als Content hinterher sehr schön weiterverarbeiten. Und also absolut, sowas bindet Mitarbeiter, abgesehen davon, dass es auch einfach sehr, sehr viel Spaß macht.
Unglaublich gut. Also ich also so viel transportiert. Ich fand das eine großartige Idee. Aber neben diesem qualitativen Content Piece, lass uns noch mal in die Prozesse in die Struktur, wie eigentlich richtiges Hiring geht. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Antwort schon rausgehört habe. Ich habe gehört, dass ihr richtig Stellen geschafft habt, die auch von Köpfen, die nicht originär aus dem HR kommen. Aber das ist für euch kannst du heute ungefähr sagen, wie viel Prozent oder von euren Zentralfunktionen im weitesten Sinne mit HR beschäftigt sind, nur um eine Dimension zu geben, wie wichtig dieser Recruiting-Prozess ist?
Ja, also vielleicht zunächst mal, wir trennen, was noch gar nicht so üblich ist, aber wir trennen relativ streng in HR und Talent Acquisition oder Recruiting.
Okay, klar.
Unser HR-Team ist eher lean und effizient mit drei, zukünftig vier Leuten. Und die machen im Grunde genommen alles, wenn es um Retention geht. Also wenn die Leute dann einmal da sind. Unser Talent Acquisition Team hat wirklich eine fundamental andere DNA und deshalb haben wir das dann auch irgendwann getrennt. Das sind halt Leute, die sind im Grunde genommen Sales- und Marketingprozessen deutlich näher als dem klassischen HR. Und ich glaube, dass das traditionell unter einem Dach ist, hat auch einfach viel damit zu tun, dass man eben früher eher die, ja, also man hat halt Mitarbeiter verwaltet und man hat eben auch Bewerbungen verwaltet. Und heute ist das halt eher eine Jagd nach Talenten. Also man geht raus und man muss die wirklich sich, wie, übrigens genauso wie auch der VC-Job sich ähnlich verändert hat. Du gehst halt raus und musst die Besten für dich gewinnen. Das ist ein aktiver Prozess. Du musst da rausgehen, musst die identifizieren, musst die ansprechen und du musst die dann von dir überzeugen. Das ist ein anderes Mindset, andere Herangehensweise.
Du machst euer Deal-Sourcing jetzt, ne?
Ja, genau. Also es ist im Deal-Sourcing so und es ist aber bei Talent Acquisition mittlerweile eben auch so. Es ist genau da eben auch dieser aktive Prozess und es ist eine kleine Jagd. Genau. Was bedeutet das? Wir haben bei uns eben entsprechend Leute, die reines Sourcing machen. Also die einfach LinkedIn-Profile screenen, die unseren Talent-Pool screenen und einfach rausfinden, wo sind die Profile, die für uns eigentlich relevant sein könnten. Dann haben wir die, die dann die entsprechende Ansprache machen. Wir machen kontinuierlich AB-Testing von Texten, die gut oder nicht gut funktionieren in der Ansprache für verschiedene Rollen. Wir probieren verschiedene Profile aus, über die wir dann die Ansprache dann tatsächlich gestalten. Wir probieren kontinuierlich, also wir haben ein Content-Team, das ist jetzt nicht alloziert im Talent-Acquisition-Team, aber wir haben das Glück, dass wir bei Project A eben auch ein Brand- und Communications-Team haben. Die haben eben auch Video-Capabilities, können Audio machen und so weiter. Die produzieren dann Videos, die interessanten Kandidaten zum Aufwärmen eines Leads dann vorab geschickt werden, damit das Interesse daran steigt, wo wir die Firma erklären, wo wir auch erklären, warum wir den Mitarbeiter haben wollen und so weiter. Also das sind im Grunde genommen unterschiedliche Rollen entlang des Funnels, die spezialisiert sind jeweils auf ihre Aufgabe und die ergänzt werden durch verschiedene Assets und Content-Dinge, die wir dazu produzieren und die wir dann in den oder in die einzelnen Funnel-Schritte hinzufügen können, damit das funktioniert. Mhm. Plus Employer Branding, das würde ich wirklich nicht vergessen. Also ich glaube, wenn wir kriegen so im Jahr ungefähr 25.000 Bewerbungen oder schleusen bei uns 25.000 Bewerbungen durch. Ich würde sagen, der deutlich größere Teil bewirbt sich bei uns nicht aufgrund der konkreten Rolle, sondern schon, weil die zu uns wollen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eben auch aktiv in den Markt gehen. Das kann ich auch nur jedem, der viele gute Leute heiern will, immer nur wirklich empfehlen, auch das Employer Branding nicht zu unterschätzen. Also wirklich im Markt draußen, im relevanten Markt darzustellen und sichtbar zu sein und zu erklären, wer man ist, wofür man steht und warum es attraktiv sein könnte, würde man irgendwann dann eben entsprechend mal angesprochen werden für eine Rolle. Ich weiß, die Marketingleute sind immer alles, was so, je weiter oben es im Funnel ist, ist man immer so, also gerade in der Performance-Zeit ist man dann eher immer ein bisschen skeptisch. Aber genauso wie Branding auch wieder, glaube ich, an Relevanz zunimmt, nimmt auch Employer Branding im Talent Acquisition an Relevanz wieder zu.
Ja, gerade in gesättigten, also dort, wo Knappheit, also wo Bedarfsweckung stattfinden muss, ist das ganz nicht nur umverteilt werden kann, ist das, glaube ich, hat das jeder verstanden. Sag mal, sowas wie so eine fachliche, haben wir im letzten Podcast viel darüber gesprochen, die großartige Project A Knowledge Konferenz, die bucht ihr doch intern garantiert auch auf Talent Acquisition oder und Retention ab, oder?
Nicht nur, aber also das ist. Also Talent Acquisition ist ein relevanter Teil. Investment ist sicherlich auch ein relevanter Teil. Das sind eigentlich unsere zwei relevantesten. Also wir haben im Grunde genommen ja drei Zielgruppen. Das sind Gründer, Talente und Investoren. Also und damit meine ich jetzt auch sowohl Co-Investoren als auch Investoren in unseren Fonds. Und im Grunde genommen möchten wir schon dort, dass diese Veranstaltung für alle drei Zielgruppen nutzbringend ist. Und zwar sowohl bei Prospects, also welchen, die wir in Zukunft für uns gewinnen wollen, als auch bei den bestehenden. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, ja, das bringt uns, ich glaube, für die LPs ist es eher so, also die Investoren in den Fonds, die gucken sich das an. Manche kommen auch in einer größeren Zahl vorbei. Das finden wir auch sehr schön. Wir freuen uns auch drüber. Die präsentieren auch manchmal sehr interessante Themen. Also haben wir regelmäßig von Otto ist regelmäßig mit vielen Leuten dabei, Oetker digital schaut immer vorbei, Bitburger und so weiter. Also schon wirklich auch immer, sind auch immer sehr, sehr gute Leute da. Noch wichtiger, ganz sicher, Co-Investoren, Gründer. Gründer spielen eine Riesenrolle bei dem Ganzen, aber Talente auch, definitiv. Talent, wir haben auf jeden Fall einiges an Zuwachs in unserem Talentpool, auch durch diese Veranstaltung. Und das kann man über so ein einmaliges Event machen, das kann man auch über einen Podcast machen. Wir haben ja auch einen Podcast, zu dem ich dich übrigens auch gerne einlade. Also da würde ich gerne mal die Einladung hier zu dem Podcast zurückgeben. Ich glaube, da können alle Zuhörer dich dann gerne mal in einer der nächsten Wochen vielleicht oder Monate mal auf der anderen Seite des Mikrofons im Grunde genommen sehen. Sollten wir auf jeden Fall machen. Wir schreiben viel Medium-Artikel, fachliches Zeug über in allen relevanten Bereichen findet man. Ja, genau. Und das fließt da alles mit ein. Genau.
Sehr gut. Die vielen Dank für die Einladung, das mache ich super gerne. Auch an der Stelle nochmal die Werbung für die Project A Knowledge-Konferenz im Jahr 2022. Dafür machen wir bestimmt nochmal irgendwie ein Special. Und wir haben ja auch die Hoffnung, dass es jetzt wird sicherlich wieder viel Hybrid sein. Aber ich fand es auch bei eurer Konferenz damals, kann man ja schon sagen, in der Prä-Pandemie-Zeit, immer gut, weil das... Es ist nochmal, man kriegt, glaube ich, ein gutes Gefühl für die Kultur in einem Unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur bei euch, sondern auch bei euren Beteiligungen. Und das, klar, geht für alle drei dieser möglichen Zielgruppen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, was denn so Rollen sind oder Bereiche, in denen die, sagen wir mal, die Schlacht um die Human Resources am ausgeprägtesten ist. Kannst du da so ein paar Bereiche, also wir haben schon über so Commodities gesprochen, aber was sind so Bereiche, wo du die so Focus Areas siehst, wo viel Bedarf ist und wenig Angebot?
Also das erste vielleicht ganz offensichtlich sollte natürlich sein, Hiring selber, also Talent Acquisition, also Recruiter, das sind manchmal ganz lustige Gespräche, weil was ich mittlerweile unseren Recruitern gesagt habe, jedes Mal, wenn die selber angesprochen werden von jemandem, sollen die einfach den Spieß umdrehen und sagen, nee, komm du doch zu uns. Ich mache das selber. Jedes Mal, wenn mich ein Headhunter anschreibt, sage ich, nee, danke, ich bin hier eigentlich ganz glücklich, aber wir suchen gute Headhunter, komm du doch zu uns. Also ne, auf jeden Fall sehr heißes Thema. Dann Data, also und zwar sowohl auf der technischen Seite, also eher so die Data Engineers, Data Scientists, als auch auf der Business-Seite, also die klassischen BIler, die Analysts etc. Das Data-Thema ist nach wie vor super heiß, ist ja auch für Marketing total relevant. Interessant hier, da sollte man wirklich, also da kann ich nur jedem überlegen, wenn ich in das Thema reinspringe und wenn ich da Leute holen will, sollte ich mir gut überlegen, was will ich damit eigentlich erreichen? Ich glaube, es gibt keinen Bereich, in den so oft so viele Leute reingeheiert werden, ohne dass man eigentlich Klarheit darüber hat, was man mit dem Team eigentlich machen möchte. Das ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja eine Funktion. Ja, da kann man darauf vertrauen, die finden dann schon die richtigen Sachen. Aber ich glaube, das zählt am Ende nicht. Am Ende sollte man wissen, wofür man sich ein Data-Team eigentlich holt, was man mit dem eigentlich erreichen möchte. Und wenn man das ansonsten macht und dann darauf hofft, dass das schon irgendwie sich ergibt oder weil es gut aussieht beim Investor oder irgendwie sowas, dann sind die auch ruckzuck wieder weg. Und das ist eigentlich immer das Allerteuerste. Alles rund um Growth und natürlich auch Marketing ist nach wie vor, also gute Marketeers, so schnell kannst du es gar nicht automatisieren, wie da immer wieder neue Leute gebraucht werden, ist nach wie vor total wichtig. Ich sage jetzt aber bewusst Growth, weil Growth mittlerweile immer mehr ein umfassendes Thema wird, das halt den ganzen Funnel abdeckt. Also wo du halt wo du Brand halbwegs verstehen musst, wo du Out of Home grob verstehen musst, wo du verstehen musst, wie alles datengetrieben funktioniert, wo du Marketing können musst und eigentlich auch, weil ja immer mehr Startups oder Scale-Ups auch immer stärker im B2B-Bereich stattfinden, auch den Sales-Aspekt immer besser verstehen musst und so ein sehr schönes, es ist kein Buzzword, es ist ja echt, ne, aber halt diese Begriffe, so Community-led Growth oder Product-led Growth werden immer relevanter, also dass man eben Produkte nicht mehr nur über Leads und Conversion aus dem Sales-Team heraus verkauft, sondern über bestimmte Mechanismen im Produkt und das als Ganzes zu verstehen, also auch zu verstehen, wie die ineinander greifen, davon gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele Profile, die das richtig gut können, die das eben auch ganzheitlicher verstehen. Das ist gerade heiß, gerade weil das eben auch an der Stelle stärker zusammenwächst. Und für mich immer noch der größte, brutalste blinde Fleck ist halt Sales. Also im technischen Bereich, bei Tech-Startups Sales. In Tech, Startups gehen immer stärker Richtung B2B, beziehungsweise haben das gemacht. Das ist mittlerweile ist der größte. Es gibt ja alle coolen, neuen, hippen, super großen Startups und Scale-Ups sind im B2B-Bereich. Und diese Tech-Startups und Scale-Ups, die brauchen, im Valley sagt man ja immer, du brauchst dafür halt Produkt und Sales. Und die sind in der Regel alle super auf der technischen Seite und nicht so gut auf der Vertriebsseite, weil halt coole, hippe, digitale Leute, da ist so ein bisschen, da will keiner Sales machen. Das gilt jetzt nicht so als die sexyste aller Funktionen. Also von daher findest du die da nicht. Und am anderen Ende, in den klassischen Sales-Berufen, Rollen und so, findest du dann auch nicht immer die Leute, die dann halt so richtig gut integrieren können mit digital. Und deshalb ist und bleibt das irgendwie ein blinder Fleck. War auch der erste Bereich, wo wir halt gesagt haben, da finden wir einfach nicht genug. Da müssen wir jetzt eben unser Graduate-Programm starten und selber ausbilden. Das war eigentlich der Nukleus dieses ganzen Ansatzes.
Ja, sehr gut. So ganz nebenbei, Raul hatten wir auch schon hier im Podcast vor, weiß nicht über welche Folge, aber da habe ich auch nochmal super gut verstanden, ein Gefühl dafür gekriegt, wie eure B2B getriebenen Sales-Prozesse aufbaut. Gerade was du zum Growth sagtest, in die Schnittstelle Produkt, so alles, was zum Beispiel Softwareprodukte sind, ne? Die Schnittstelle in Packaging, Produkt, Design, Anwendungscases, aber auch Business Pricing rein. Ne? Das sind natürlich sind Berufsprofile und Funktionen, die in den Vorgängergenerationen einfach noch nicht da waren oder zumindest nicht so zusammengedacht werden mussten und konnten. Okay. Ja. Du hast es vorhin schon angeschnitten, als wir über die Spielerberater gesprochen haben. Ich ahne hier schon deine Antwort. Auch Headhunter können mir vermutlich keine kurzfristige Lösung hereinbringen, richtig? Und gerade wenn wir auf Retention gucken, das wäre so mein letzter Fragenblock, da haben wir vermutlich wenig Hoffnung, dass wir aus dem Bereich was erwarten können, was den Bereich grundsätzlich entspannen würde, oder?
Also ich bin gar nicht negativ bezüglich Headhuntern. Im Grunde genommen ist das, aus meiner Sicht, das ist eine relativ einfache Rechnung. Also wenn man sagt, ich sollte nur dann einen Mitarbeiter einstellen, wenn er mir 2 bis 3 Mal die Kosten wieder reinbringt. Also wenn ich, ab da ist es Mathematik, wenn ich sage, wenn ich eine Ressource, die 2 bis 3 Mal seine eigenen Kosten an Mehrwert stiftet, dann bedeutet, wenn ich die einen Monat später einstelle, dass ich ein 1/12 des Jahresgehalts halt verloren habe, im Grunde genommen, an Wertsteigerung. Ne? So, und je nachdem, ob man dann 2 oder 3 Mal ansetzt, sind es halt irgendwie 8 oder 17%. Ne? So, und das heißt, ein Monat später 17%, 2 Monate oder sagen wir mal konservativ 8%, 2, 3 Monate, manchmal warte ich ja auch 4, 5 Monate, bis ich die richtige Person finde. Wenn mir der Headhunter helfen kann, diese Person signifikant schneller zu holen, was kostet so ein Headhunter? Der kostet in der Regel 20-30% Bruttojahresgehalt. Dann kann sich das gelohnt haben. Und genau die Rechnung würde ich machen. Ich glaube, ich würde mich immer hinstellen und sagen, hilft dieser Headhunter mir jetzt, dass ich die Stelle mal mindestens 3 Monate früher hire. Das ist wahrscheinlich sogar relativ häufig so. Und wenn das der Fall ist und ich wirklich glaube, dass die Person mich wirklich dahin bringt, wo sie mich hinbringen soll, dann lohnt diese Person sich. Vorsicht natürlich immer. Es gibt Headhunter, die schieben dir nur CVs rüber. Ja. Ah, da hättest du jetzt ehrlich gesagt auch einen Sourcer dran setzen können, der dir halt die Profile auf LinkedIn raussucht. Ja. Vielleicht machen die noch eine Intro, aber hey, das macht das dann auch nicht. Also das sind oft große Headhunting-Agenturen oder so, machen dann wirklich erstaunlich wenig. Mhm. Ich würde von einem guten Headhunter immer erwarten, dass der eine richtig gute Vorqualifizierung macht, eventuell auch eine Vollqualifizierung. Also im Grunde genommen, der perfekte Headhunter, der bringt mir Leute, die sind fast hire ready. Ja, und ich finde, dann rechtfertigt das auch die, weiß ich nicht, 20-25% oder wie viel ja noch immer kosten.
Ja, aber wir sind uns vermutlich einig, dass es einen gewissen Zielkonflikt beim Geschäftsmodell des Headhunters oder des Spielerberaters gibt, dass wir überproportional viel Wechselbereite an beiden Enden des Lifetimes irgendwie haben.
Und absolut, aber das ist halt ein Problem im System, das kannst du nicht alleine lösen. Es müsste ideal wäre, wenn es in unserer Industrie eben auch Vertragslaufzeiten gäbe, ähnlich wie für Fußballspieler, aber das ist habe ich mich ehrlich gesagt schon mal richtig lang mit unserem Legal Counsel drüber unterhalten, das ist einfach undenkbar.
Ich habe gehört, wir haben eine SPD-Regierung, halte ich für unwahrscheinlich, dass du da im Arbeitsrecht was sagen. Aber vielleicht werden für Startup-Initiativen noch Ausnahmen gemacht. Aber habe ich verstanden. Wir haben jetzt schon die Bindung angesprochen. Wir haben ja schon die Ausbildung angesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass du jetzt sagen wirst, dass vermutlich also das Homegrown und permanente Reinvestieren, auch in Wissen reinvestieren, dass das vermutlich die beste Versicherung gegen eine zu hohe Churn ist, richtig?
Ja, genau. Also zum einen, also es ist nicht so, dass die jetzt deutlich seltener churnen. Im Gegenteil. Also du bildest gute Leute aus und die sind dann auch immer noch irgendwie bezahlbar und die sind also und die werden dir in dem Moment, in dem du die halt halbwegs, wird von allen Seiten angefangen, darauf rumzupicken. Bei uns ist das ja nochmal stärker, weil wir ja als Dienstleister für unser Portfolio arbeiten und unsere eigenen Portfoliounternehmen versuchen ja massiv, uns die abzuwerben. Das ist dann aber auch okay, das ist dann Teil unseres Modells und das ist dann irgendwie auch fein, solange die das partnerschaftlich mit uns machen. Klar. Aber das ist halt ein Weg, immer wieder für neue Talente zu sorgen und immer wieder neue Leute reinzubringen. Ansonsten, wenn du Leute halten willst, du brauchst eine gute Kultur, du brauchst vor allem eine Klarheit, glaube ich, in der Kultur. Kultur wird ja häufig so, also vielleicht ist das nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so, aber wenn man so sich Startup-Kultur anguckt, dann sieht das immer so aus, als ob Kultur bedeutet, alle sind total nett und alles wird gebrainstormt und alle sitzen auf rosanen und gelben Plüsch-Sitzwürfeln alles ist super agil und alle stehen den ganzen Tag vor Flipcharts und skribbeln herum und so weiter. Und das ist ja nicht Kultur. Das ist vielleicht einzelne Hinweise auf einzelne Aspekte von Kultur. Ich finde, das Wichtigste ganz vorneweg ist erstmal, wie deine Firma, das ist jetzt sehr verkürzt, ne? Aber wenn ich mir anschaue, ich muss schon am Anfang entscheiden, wie nett will ich eigentlich sein versus wie hart Performance getrieben will ich eigentlich sein. Es gibt Firmen, also ich denke jetzt mal an, und dann nenne ich jetzt auch gerne mal eine Firma, mit der wir früher oft verglichen wurden und wo dann immer gesagt wurde, wir sind dann so die nettere Version, so ein Rocket Internet. Ne? Ich habe eine sehr hohe Achtung vor dem, was Rocket damals da aufgebaut hat und wie die das gefahren haben. Und auch wenn ich selber nicht da war, aber aus Erzählungen, was man so mitbekommt, weiß man, weil Rocket war jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt eine unwahrscheinlich nette Firma war. Aber die hat sehr, sehr gute Leute angezogen. Jeder wollte damals dahin. Und ich glaube, so bei neueren Firmen in unserem Portfolio, beispielsweise in Trade Republic, hat meiner Meinung nach eine hervorragende Kultur. Ich glaube, da würden jetzt nicht alle sagen, weil es da so nett ist. Aber da geht es halt zur Sache, aber da geht es halt gut zur Sache. Und die Leute, die dort sind, die sind inspiriert. Die sind nicht nur inspiriert von der Idee, sondern die sind auch inspiriert von der sehr intensiven Performance-Kultur, wollen die mitgehen, wollen sich dadurch auch weiterentwickeln. Und ich glaube, am Anfang muss einfach stehen, dass ich mich entscheide, welche Kultur möchte ich haben. Da kann man ähnlich wie wenn man Brandbuilding macht, da gibt es ja dann auch so diese 5 Kategorien und dann die Schieberegler, wo man dann, und daraus ergibt sich dann schon mal so ein erster Blick auf die Brandausrichtung. Und das kann man, sollte man mit seiner eigenen Kultur auch machen. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man die einerseits klar hat und andererseits dann eben aber auch in die Praxis umsetzt, um Churn zu verhindern. Wahrscheinlich deutlich wichtiger als einfach hohe Gehälter oder das Urban Sports Club Abo.
Ja, was auch ein vielleicht Vorurteil von der Corporate Enterprise, also von der etablierten Unternehmenswelt zu den Startups ist, dass es sehr, sehr viel und sehr breit und tief durch Beteiligungsprogramme gearbeitet wird. Wie siehst du das? Ist das ein nachhaltiges Instrument, um Mitarbeiter zu binden? Und wenn ja, für welche Führungs für welche Ebene kommt das überhaupt in Frage?
Ja, also natürlich, ja, gibt es sehr viel, wird sehr viel gemacht, funktioniert hervorragend. Startups, die mit ESOP oder VSOP arbeiten, die das wird von Mitarbeitern sehr geschätzt, die möchten das alle gerne. Punkt. Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen. Und alles, was da auf politischer und regulatorischer Ebene gemacht werden kann, da gibt es ja auch diverse Player in unserer Industrie, die sich auch sehr dafür einsetzen, dass es auch vereinfacht wird und entsprechend ermöglicht wird und so, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. So, als Mitarbeiter, der darauf viel Wert legt, würde ich immer zwei Dinge empfehlen, im Blick zu halten. Und als faires Unternehmen würde ich auch allen empfehlen, das mit dem Blick zu halten. Und zwar sind es im Grunde genommen zwei Dinge. Wie groß ist mein Unternehmen schon? Also wie weit ist es eigentlich schon gewachsen? Und die Anteile, die ich jetzt bekomme, welches Multiple werden die eigentlich realistischerweise noch erzielen? Also wenn ich Anteile bekomme an einer Firma, die schon x-faches Unicorn ist, ne, dann fühlt sich das erstmal super an, weil man ja irgendwie immer fälschlicherweise aus der Vergangenheit in die Zukunft schließt, aber bei denen wahrscheinlich genau umgekehrt richtet, also ist genau counterintuitive. Da muss ich mir ja überlegen, okay, die Anteile sind wahrscheinlich relativ sicher dann jetzt schon das wert, was sie an Wert haben, den ich jetzt bekomme. Mhm. Nur, das wird sich jetzt nicht mehr ver50 oder ver100-fachen. Das wird sich vielleicht noch ver3 oder 4-fachen. Erstens. Und zweitens, welchen Anteil habe ich dann eigentlich daran? Also, denn ich gehe ja ein extrem hohes Risiko ein. Also wenn ich ein Mitarbeiter bin, der normalerweise auf dem Markt, ist jetzt alles frei mal irgendwie, ich nehme diese Zahlen jetzt nur, damit es leicht zu rechnen ist. Angenommen, ich könnte ein Package bekommen von 100.000 Euro. Und jetzt bietet mir der Arbeitgeber an, Package von 70.000 und 30.000 Wert ESOP irgendwie, ne? So, dann kann ich jetzt sagen, mega gut, weil das wird sich noch vervielfältigen und ich habe auch noch Einfluss darauf. Ich kann aber auch sagen, die Firma ist jetzt schon so und so groß. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich das jetzt noch ver4, 5, 10-facht? Plus in einer großen gewachsenen Firma ist mein Einfluss darauf, dass sich das ver5-facht jetzt auch nicht mehr so gigantisch groß, weil wenn die jetzt 600 Mitarbeiter haben, ja, also kann ich sehr selbstbewusst sein, aber ist mein Einfluss dann auch noch nur noch begrenzt. Und der dritte Effekt ist dann eben leider auch noch, jetzt mal angenommen, ich hätte die 100.000 Euro, ich hätte sie einfach von meinem Arbeitgeber bekommen, ich hätte sie verdient, jetzt die Hälfte davon nach Steuer, ist auf meinem Konto. Würde ich jetzt wirklich sinnvollerweise 30% davon in ein einzelnes Startup investieren? Und da würde man wahrscheinlich, würde dir jeder Anlageberater sagen, ich hoffe, dafür müssen wir jetzt keinen Disclaimer einsprechen oder so, aber würde jeder Anlageberater sagen, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn, 30% seines Gehalts in ein Startup zu stecken. Das ist einfach ein bisschen zu hoch auf der Risk-Return-Matrix. Von daher, also diese Programme funktionieren, das ist auch gut, das fördert das die Identifikation mit dem Unternehmen und so weiter. Aus Mitarbeitersicht, ich glaube aus Unternehmenssicht, muss man auch gucken, dass das halt ein sinnvolles Maß hat. Ansonsten legt da im Grunde genommen ein Mitarbeiter sehr viele Eier in ein ganz, ganz kleines Nest und das ist vielleicht dann nicht immer so ganz fair.
Das habe ich schon. Das Klumpenrisiko ist aber das. Ich finde das relativiert das so ein bisschen aus deiner Perspektive. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ganz nebenbei gibt es ja auch gerade noch aus der 2008er Zeit ja durchaus auch noch die Erfahrung, was zum Beispiel ESOPs machen, rein aus der Psychologie, wenn zum Beispiel Unternehmensbewertungen mal nicht nach oben gehen. Ne? Das kann nämlich zum Beispiel auch eine ungewollte oder eine vollkommen von beiden Seiten nicht intendierte Churn herbeiführen.
Ja, absolut.
Die vielleicht gar nicht mit der eigenen Performance oder mit der Meek, mit dem wirklichen Trend zu tun haben, weil vielleicht mal irgendwie eine Seitwärts- oder auch mal eine Down-Runde gemacht wurde. Okay, aber habe ich verstanden. Also deshalb, das ist jetzt keine Ausrede für die alte versus die neue Welt. Der Zugang zu Beteiligungsprogrammen ist nicht wirklich die Joker-Karte, die eure Branche ziehen kann und die anderen nicht. Habe ich verstanden. Obwohl wir jetzt schon brutal überzogen haben, aber mir macht das gerade so viel Spaß, wenn bei dir die Welt nicht untergeht, würde ich gerne noch zwei, also die Abschlussfrage und noch eine letzte Frage und dann hören wir auch wirklich auf und dann machen wir halt die dritte Folge in den nächsten sechs Monaten. Ja,
wenn wir nicht gerade schon einen massiven Zuhörer-Churn haben, dann herzlich gerne, aber das wissen wir ja nicht.
Witzigerweise ist das ja ein Podcast, der nicht Reichweiten optimiert ist, sondern der qualitativ versucht, sich zu optimieren und da bist du sehr gerade gut. Ganz weit vorne. Deshalb macht ihr mal kein Wer jetzt noch zuhört, der will zuhören. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis zur ungefähr 56. Minute durchgehalten haben. So, die jetzt gerade in dieser Pandemie-Erfahrung, ne? Wir alle haben jetzt gelernt, dass Remote ein Instrument ist, was nicht zum Weltuntergang führt, sondern auch neue Chancen auftut. Wie geht ihr damit um? Hat die Remoteness, die wir jetzt alle lernen mussten, hat die das Spiel grundlegend verändert, zum Guten oder zum Schlechten?
Also, ich würde eigentlich sagen, nein. Es gab auch schon vor der Pandemie, also in unserer Industrie, ne? Ich glaube, in vielen digital ambitionierten Corporates ist das, glaube ich, anders. Ich glaube, da hat das sehr geholfen, da auch neue Formen zu erlernen und neue Dinge auszuprobieren und auch diverse Vorteile daraus zu ziehen, wie dass man einfach mal mindestens landesweit hiren kann, vielleicht auch darüber hinaus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt's auch manchmal so Grauzonen des Arbeitsrechtlichen, die erstaunlich häufig eingegangen werden. Aber im Grunde genommen, ich glaube, da hat das sehr, sehr viel gebracht. In wirklich jetzt bei Startups und Scale-Ups sehe ich eigentlich eher, da gab es sehr viele, die schon vorher sehr bewusst remote oder mobile first waren. Also nicht nur, die das auch erlaubt haben, sondern die das wirklich direkt von Beginn an eigentlich als Standard gesetzt haben. Das war auch schon vor der Pandemie so. Und es gab auch in der Pandemie auch immer noch neue Investments von uns. Also wirklich so zwei Gründerinnen, 28 Jahre alt, starten eine neue hochdigitale Firma und sagen, nee, bei uns gibt's es nicht, da kommen mal alle schön ins Büro. Das gibt es durchaus auch. Und das kann ich total verstehen. Du musst halt eine Reihe von Dingen lösen. Du musst halt trotzdem deine Kultur aufrechterhalten. Gibt's sehr viele Tools, über die das funktioniert. Du kannst auch du kannst auch alles, was du normalerweise im Büro machst, auch irgendwie digital abbilden. Also du kannst auch das digitale Treffen an der Kaffeemaschine, also du kannst auch deinen Serendipity-Effekt trotzdem machen. Du kannst auch informelle Formate schaffen, aber jeder wird dir auch nach zwei Jahren Pandemie sagen, boah, jetzt so zusammen Bier trinken über Zoom irgendwie kann man machen. Muss man aber auch wirklich jetzt so richtig Lust drauf haben, haben dann aber viele dann eben doch nicht. Mhm. Und gerade so dieser informelle Teil und der auch so der nicht immer, und mit informell meine ich, es gibt ja auch informell businessbezogene, aber ich meine jetzt mal wirklich so der Spaßteil, bei dem erstaunlich viel immer noch passiert. Und damit meine ich jetzt nicht falsche Seilschaften oder irgendwie, man macht sich irgendwie schön vor einem Chef oder einer Chefin, damit man irgendwie befördert wird oder so. Ich meine halt einfach, man sitzt zusammen, redet eigentlich gerade über Fußball und hat plötzlich eine Idee halt fürs Produkt oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist schon schwerer remote und das sehen wir. Und was ich schon noch sagen muss, ist, das mag in unserem Portfolio sein, aber wir haben, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, eine harte, gemessene Korrelation, aber wir haben schon Firmen in unserem Portfolio, die mehr Office-Kultur haben und sehr, sehr erfolgreich sind. Und da zähle ich durchaus eben auch, also gerade unsere Unicorns dazu, ne, also die Trade Republic, Spryker, Sender etc., die zwingen die Leute nicht ins Büro, aber da gibt es eine starke Office-Kultur. Mhm. Und auch Firmen, die ich jetzt nicht nennen werde, aber die sich deutlich schwerer getan haben, die nicht erfolgreich waren und die denen halt schon fast religiös, dieses ganz Remote-Arbeiten total wichtig war. Ja, und das hat dann nicht so gut geklappt.
Okay, verstehe
also ich. Ich bin vorsichtig. Ich glaube, man sollte es ermöglichen, man sollte viel daraus lernen, aber es ist jetzt auch nicht der heilige Gral und man muss es auch nicht übertreiben, sondern man sollte auch, das Büro ist immer noch auch ein Kulturtreiber.
Ja, das heißt, du kannst mir jetzt keine Hoffnung machen, dass ich, nur weil ich alles remote lege, meinen Firmensitz jetzt irgendwie ins kostengünstige nach Bremerhaven verlegen kann. Das heißt, Standort wird auch dann immer noch wichtig sein.
Also ich glaube sogar, das ist jetzt ein bisschen Ausblick, aber ich glaube sogar in einer Post-Pandemie-Zeit werden irgendwann Firmen damit werben, dass du bei ihnen auch einen richtig coolen Büroplatz hast und nicht nur zu Hause rumsitzen musst.
Mhm. Ja. Interessant. Kann ich mir aber richtig gut vorstellen. Also ich bin froh, dass ich bin jetzt auch gerade im Büro. Ich bin froh, dass ich hier so ein schönes Büro habe. Ja. Ich habe auch ein schönes Zuhause, ne? Aber das kenne ich jetzt schon. Gut, die Rainer, ich könnte ewig lang weitermachen. Ich habe eine neue Abschlussfrage für dich. Du hattest die zweite Abschlussfrage, die hast du ja schon richtig gut beantwortet. Aber was ist dein größtes, noch nicht vollendetes oder noch nicht begonnenes Projekt?
Da nehme ich mal eins, das ich noch nicht begonnen habe. Ich bin 48 Jahre alt. Wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere wundern, aber mich fragen immer wieder mal Mitarbeiter, warum hast du eigentlich nicht gegründet? Und ich gucke dir dann immer verständnislos an, weil die sagen das dann so, als ob das nicht mehr in Frage käme. Also für mich ist immer noch eine eigene Gründung. Das kann ich mir nach wie vor sehr gut vorstellen. Das kann ich mir auch mit 55 noch vorstellen, wenn mir dann noch jemand Geld gibt oder wenn ich es dann halt bootstrappen kann, obwohl ich, na, das ist ein anderes Thema. Das oder ein Schritt in die Politik, also Politik oder eigene Gründung, kann ich mir beides vorstellen, dass ich das irgendwann nochmal mache, kitzelt mich beides, muss ich mal sehen.
Ist das entweder oder kann man beides machen?
Ich glaube, ich würde entweder oder machen, um was immer es von beidem dann ist, das dann auch wirklich richtig zu machen und auch Konflikte von vornherein auszuschließen. Ich sage nicht, dass jeder, der beides macht, einen Konflikt hat, aber ich glaube, ich hätte einen.
Und was hat dich, du hast jetzt das, dein Alter selbst erwähnt, was hat dich in der Vergangenheit davon abgehalten?
Boah, da gehen wir dann sehr in meine persönliche Lebensgeschichte und meinen CV rein, aber das soll jetzt nicht nach Heulerei klingen oder so, ne? Aber ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus einem Hochhausblock und habe einfach eine ganze Weile meines Lebens dafür gebraucht, überhaupt erstmal, ich bin der Erste in meiner weitesten Großfamilie, der studiert hat, der einen Abschluss hat, der irgendwann einfach in einen anständigen Job gekommen ist. Und für mich stand an erster Stelle überhaupt erstmal auch eine Absicherung zu haben. Dann bin ich irgendwann bei Project A gelandet und finde es einfach so cool, dass ich hier auch gerne wahrscheinlich irgendwie noch länger bleibe, als ich jemals gedacht hätte. Am Anfang war es wahrscheinlich die Absicherung und dann kam irgendwie der erfrischend, überraschend, unfassbar coole Job, den ich jetzt einfach noch eine Weile machen will. Ja, aber ich sehe da keinerlei Hinderungsgrund, dann nicht das dann trotzdem nochmal irgendwann zu machen.
Ich verstehe das. Meinst du, es ist hilfreich oder eher eine Hypothek, nicht mehr so naiv zu sein? Also klar, du hast jetzt auch, ne, wenn man was erreicht hat, hat man vermutlich auch Verlustängste, ne, so Innovators-Dilemma-mäßig, dass du dann, du hast jetzt was zu verlieren, anders als irgendwie vielleicht als 29-jähriger Berufsanfänger. Aber man spricht doch oft bei Gründern von dieser naiven Phase. Viele Gründer, ich würde das über mich auch sagen, hätten niemals gegründet, wenn sie dieses eine gewisse Wissensstufe oder Erfahrungsstufe über einen Markt, über eine Situation, die wir gehabt haben. Jetzt siehst du ja dauernd Teams, denkst von morgens bis abends über Scale-Ups, Startups nach. Ist das hilfreich oder eine Hypothek?
Ja, also ich glaube, das ist hilfreich und du beschreibst im Grunde genommen ja nicht du beschreibst eine Eigenschaft, die es deutlich überdurchschnittlich häufig bei jüngeren Menschen gibt,
genau,
aber die auch ältere Menschen haben können. Und ich würde, und ich glaube, wenn man für sich weiß, ich glaube, das kann ich für mich behaupten, ich glaube, ich habe einen unfassbaren naiven Optimismus. Und ich glaube, wenn man das in sich hat und über 50 ist, dann kann man immer noch gründen. Und wenn nicht, ich kenne auch 25-Jährige, die haben das nicht. Aber das stimmt schon, das ist häufiger bei jüngeren Leuten zu finden. Und von daher stimmt es schon irgendwie, was du sagst. Es ist vielleicht dann doch viele sich leichter tun, jünger zu gründen.
Ja. Weiß ich nicht, ich wollte dir eher eigentlich Mut machen, aber die und nicht auf deinen Alter. Ich weiß auch schon. Ich muss dir keine Ratschläge geben, ne? Aber du bist doch der Ideale. Du wirst kein Spielervermittler. Du wirst auf jeden Fall der Ausbildungsbetrieb für die neuen Operator der nächsten Generation. Das wäre meine Idee. Nur so als damit wir das hier on the record haben. Großartig. Mein lieber Rainer, du bist ein großartiger Gesprächspartner mit wahnsinnig vielen Insights. Ich möchte auf jeden Fall das bald wiederholen. Entweder im Podcast oder bei einer Tasse Kaffee, bei einer Zoom-Konferenz.
Sehr gut. Wir gehen einfach weiter, wenn du dann in den Project A-Podcast kommst.
So machen wir das. Richtig gut. Mein lieber Rainer, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht und bleib gesund.
Alles klar, du auch. Ciao, ciao.
Bis dann. Danke, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.